Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute, heute mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ja, ist ja morgen, stimmt. Ja.
In welcher Zeitzone waren Sie gerade gedanklich unterwegs?
Nee, ich habe ja kleine Kinder und wache deswegen immer noch früher auf. Und dann ist das jetzt schon, wie spät ist es?
10:12 Uhr.
Ja, das ist ja schon eigentlich Mittag.
Okay.
So ungefähr.
Auch jetzt, wo Sie vergangene Nacht im Hotel übernachtet haben, konnten Sie dann vielleicht endlich mal ausschlafen?
Ach ja, ich will jetzt gar nicht, ich gehe ja gar nicht in so viele Sendungen und dachte, ach, eine Gesprächssendung, ich bereue das natürlich überhaupt nicht, aber das Hotel war nicht so doll.
Schande
weil ich
über uns.
Viel in Hotels bin. Nee, es gilt als gut, aber es ist sehr laut gewesen und auch abgewohnt, aber sehr laut, weil da die Leute auf dem im Park bis 3 Uhr nachts saufen.
Ja.
Und ich fand erstaunlich die virile Energie in der Innenstadt der jungen Leute. Es kommt einem vor wie so ein Tinder-Riesenkonzert, Massenveranstaltung, Tinder-Massenveranstaltung.
Sie haben ja sicherlich auch von den Problemen in Stuttgart gehört, die Krawalle vor 2 Wochen.
Ja,
Hat Sie das beschäftigt? Haben Sie da drauf geguckt? Und gerade jetzt auch hier in Stuttgart zu sein, eine laute Nacht zu erleben?
Ja gut, ich wohne ja nicht hier, aber ich habe von außen das schon, ich glaube, wenn ich hier wohnen würde, wäre ich da mehr drin und könnte dann vielleicht mehr dazu sagen. Bisschen gefährlich von außen immer zu sagen, was sind die wirklichen Gründe? Da gab es ja die Mutmaßung, also entweder so Baden-Württemberg-feindliche Kommentare in der Zeit, dass das eben Stuttgart eben schon immer schrecklich war und ich glaube, der Autor hat das mit Energie, die Energie in dieser Stadt, also die Atmosphäre, das sind ja alles so Versuche, das nicht zu beschreiben, zu beschreiben. Sei also sehr viel Geld, aber irgendwie. Dann gibt's ja immer dieses Stuttgart, das Kesselartige. Dann gibt's natürlich auch migrationsfeindliche Aussagen, die sagen, ja gut, ne. Ich weiß nicht genau, also, ich weiß nicht, ob das ein Stuttgart-spezifisches Problem ist. Ich glaube eher, dass viele Leute, so wie ich das mitbekomme, aus den Vororten kommen. Am Wochenende.
Mhm. Jetzt auch das, ja.
Fern der Anti-Corona-Geschichten jetzt, sondern. Ja. Und ich habe das, wenn ich hier mal einen Film gedreht habe oder so war, dann habe ich schon erlebt, dass unglaublich viel Kotze rumliegt am Tag danach. Ich muss es leider so sagen. Ja. Da passt das Wort auch, Kotze. Ich war so überrascht. Also das ist schon ein merkwürdiges Bild in dieser Einkaufsstraße, Königstraße. Dann sieht man die geschlossenen Läden dann am Sonntag und davor Seen oder Teiche voll Kotze. Das ist schon, wäre ich jetzt realistischer Fotograf, wäre das schon interessante Motive.
Spricht aber dafür, dass man etwas nicht im Griff hat in der Stadt und die Probleme ansprechen muss.
Anscheinend, also ist anscheinend. Es ist auf jeden Fall schon eine merkwürdige Energie, ja, ich benutze das Wort auch, also eine merkwürdige Kraft da abends. Weiß nicht genau. Also wenn man da alleine rumläuft und nicht gerade den schwarzen Gürtel hat, weiß man auch nicht genau. Also so, ich habe mich jetzt nicht bedroht gefühlt. Aber es ist halt schon, muss man schon sagen. Also so diese Gruppenbildungen da überall an jeder Ecke, muss man schon gucken, woher das kommt natürlich. Ne? Anscheinend.
Ja, und da gilt es jetzt, die richtigen Gewaltpräventionsmaßnahmen zu finden. Ich wollte eigentlich mit Ihnen darüber sprechen in der ersten Runde, dass Sie schon während Ihrer Ausbildung mit einem Förderpreis des Bundesbildungsministeriums ausgezeichnet wurden. Was hat denn Schauspiel mit Bildung zu tun?
Ja gut, für Preise kann man ja nichts, die man bekommt. Es gibt ein sehr schönes Buch von Thomas Bernhard, der natürlich auch sehr, sehr ein sehr düsterer Autor ist. Meine Preise heißt das, ich bin gar nicht so ein Freund oder Anhänger der Idee, dass Theater oder Film, wenn es denn Kunst ist, muss ja auch nicht immer Kunst sein, irgendwas mit Bildung zu tun hat. Also eigentlich gar nicht. Weil ich glaube, ich will jetzt auch nicht langweilig zu weit ausholen.
Na, sagen
also
Sie Ihre Meinung.
Im Hobby habe ich ja immer, studiere ich ja immer auch Geschichte und Philosophie und so weiter. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass, also Kunst war ja eigentlich immer Auftragskunst bis ins 19. Jahrhundert, auf jeden Fall mit Sicherheit ins 18. Jahrhundert hinein. Und irgendwann hat das aufgehört. Und dann gab es so einen Mangel an Rechtfertigung sozusagen. Warum gibt's das überhaupt? Das hört man ja heute immer noch. Auch im Zuge der Corona-Krise hat man ja auch gemerkt, braucht man das wirklich? Und dann versucht immer die Kunst, in Anführungszeichen, also die Leute, die da arbeiten, versuchen das immer zu rechtfertigen, indem sie sagen, sie beschäftigen sich mit aktuellen Themen, eben worüber wir eben gesprochen haben, Gewalt in, so oder Krieg oder Migrationsbewegung oder jetzt wahrscheinlich kommen ganz viele Corona-Geschichten. Um diese Leerstelle zu füllen, warum gibt es uns überhaupt? Und ich, also moralische Inhalte werden vertreten und ich bin da überhaupt kein Anhänger von.
Was glauben Sie?
Ich glaube einfach ein Gedicht, sozusagen, es gibt ein sehr schöne, von Paul Valéry gibt's was, ich kann das jetzt nicht auswendig sagen, inhaltlich geht es darum, Schönheit an sich zum Beispiel, ist immer der Versuch sozusagen des Lebens oder der Natur oder eben auch wovon auch immer, das Nicht-Sagbare, das Unbestimmbare sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Etwas, was nicht darstellbar ist, zum Ausdruck bringen. Das ist eigentlich Kunst vielleicht oder eine Annäherung daran. Und nicht unbedingt, dass man sagt, ja gut, wir machen eine bebilderte Tagesschau.
Und das passiert ja auch häufig ansonsten über Musik. Das, was man nicht sagen kann, wird dann in Musik gefasst. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie auch eingeschrieben
genau,
sind.
Genau, aber zum Beispiel Schauspiel hat sehr viel mit Musik zu tun. Eine Stimme, ein Rhythmus, ein Klang. Natürlich auch mit Bildern. Ich war jetzt in einer wunderbaren Monet-Ausstellung in Potsdam. Barberini. Wo es tatsächlich immer um die Flüchtigkeit geht des Lichts. Monet ist ja immer dem Licht hinterhergereist eigentlich. Der ganze Tagesablauf war vom Licht bestimmt. Also etwas, was vergeht, so wie das Leben vergeht, man älter wird, stirbt. Ja.
Und ich glaube, er war dann ganz begeistert, als er für sich die Seerosen dann gefunden hatte, die so zu seinem Motiv geworden sind.
Ja, die hat er angepflanzt. Erstmal gar nicht. Vielleicht auch nur durch eine dunkle Ahnung, also gar nicht gedacht, ich werde jetzt obsessiv später nur noch ausschließlich die Seerosen, sondern er hatte schon immer japanische Drucke gesammelt und hatte sozusagen einen Zug zur japanischen Kunst. Und Seerosen kamen ja ursprünglich aus Japan. Also hat er die einfach mal ausprobiert und dann hat er gemerkt, dass zwischen diesen Flächen, die mit den Seerosen bedeckt sind, die sich dann aber wieder spiegeln in den Wasserflächen, die unbedeckt sind, dass es ein unglaubliches Lichtspiel gibt. Und was soll man dazu sagen? Was für eine moralische Botschaft hat dieses Lichtspiel der Seerosen? Also das mittlerweile ist das Politischste an Kunst eigentlich la pour la, dass man Kunst nur für Kunst macht. Das ist total politisch. Also bin ich eigentlich Anhänger davon, dass es überhaupt völlig zweckfrei ist.
Haben Sie schon Erfahrungen gemacht, wie Dreharbeiten unter neuen Hygienebedingungen aussehen?
Teilweise, weil ich werde jetzt anfangen in 3 Wochen, mehrere Monate lang eine mit Nadja Uhl zusammen eine Serie, also keine nichts gegen Vorabendserien, sondern so eine, ich mag ja diese Formatsprache nicht, sogenannte Primetime-Serie, zu drehen in Prag, Berlin und Leipzig und da gibt's dann Vorbesprechungen, wie das so aussieht. Ne? Es gibt so von der Berufsgenossenschaft irgendwelche Leitfäden.
Ja.
Also ich muss mich, glaube ich, täglich oder ich werde dauernd getestet. Und nach Hause kommt jemand zu meiner Familie. Alle, ja, das, ich weiß gar nicht jetzt, ich will nichts Falsches sagen. Und die werden dann auch getestet, weil sonst müsste ich 4 Monate in eine sogenannte Quasi-Quarantäne während der Arbeit und könnte die gar nicht sehen. Oder meine Frau müsste ihre Arbeit aufhören und die Kinder dürften nicht mehr in den Kindergarten.
Also wirklich erschwerte Bedingungen.
Ja, was ja totaler Unsinn ist.
Unrealistisch auch.
Genau, also will man ja nicht leben. Und also denkt man, so ist das vereinbar und sicher, weil engmaschig getestet wird. das ist, denke ich, das Beste.
Von der Solidarität ist immer wieder die Rede. Und wie ist es in Schauspielerkreisen? Viele Schauspieler müssen sich regelmäßig arbeitslos melden, weil die großen Rollen, die gut bezahlt werden, die sind einfach rar. Haben Sie die Solidarität jetzt innerhalb dieser Pandemie kennengelernt?
Ja, also was soll ich sagen? Ich bin davon nicht betroffen.
Aber Sie kriegen es ja vielleicht mit von Schauspielkollegen.
Ich kriege das sehr mit. Ich will nur sagen, ich selber bin in der Ausnahmesituation, dass ich überhaupt gar keine Veränderung habe. Der allergrößte Teil ist, wie würde man flapsig sagen, ist am Arsch. Also der allergrößte Teil ist, weiß nicht, was kommen wird. Und falls sie überhaupt Rücklagen bilden konnten, sind die aufgebraucht. Nun muss man wissen, dass Leute beim Film, die hauptsächlich Filme drehen, immer angestellt sind. Also sozusagen keinen künstlerischen Beruf ausführen, sondern weisungsgebunden sind. Das heißt, sie können weder Hilfen für Solo-Selbstständige in Anspruch nehmen. Es gibt aber, da sie unständig beschäftigt sind, kriegen sie auch kein Kurzarbeitergeld oder sowas. Das heißt, also genau, sie können nur Hartz IV beantragen. Ja. Und wenn sie Ersparnisse haben, müssen sie die erstmal aufbrauchen, um überhaupt diese Hilfen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine Veränderung dieser Maßgabe gibt, aber so war das auf jeden Fall. Also das ist ganz schwierig. Musiker auch, die von Auftritten leben. Also es ist ganz schwierig.
Andere Branchen sind organisiert in Lobbyverbänden. Wie ist das im Schauspielerbereich?
Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen beschämend. Es gibt einen Berufsverband, nur es gibt keine gewerkschaftliche Organisation. Die Gewerke haben das schon, also die Beleuchter und so weiter, die sind gewerkschaftlich organisiert und eben auch tariflich. Bei Schauspielern gibt es das überhaupt nicht. Ich selber kann gar nicht klagen. Also ich verdiene gut und kann nicht sagen, meine Arbeitszeit ist mir, das, ich habe zu viel, eine zu lange Arbeitszeit.
Aber es klingt so, als...
Aber Leute, die nicht so viel arbeiten können, die haben keinerlei Schutz.
Es klingt so, als sei da ein großes Einzelkämpfertum vertreten, gerade in Ihrer Branche.
Ja, also ich würde das aber nicht sagen, dass die Schauspieler oder die Branche jetzt das Paket kranen. Dieses Konkurrenzmilieu ist ein gesamtgesellschaftliches. Also das ist da vielleicht jetzt bei Künstlern öfter mal irgendwie sichtbar. Das liegt aber auch nur daran, dass das die Politik nicht gestaltet, weil man denkt, das ist eben brotlos. Bei vielen, also Pech gehabt, hätten sie doch mal was Vernünftiges gelernt. Das ist ja sozusagen...
Die Sprüche gibt's immer noch, ja.
Das ist eine gesellschaftliche Grundhaltung der Kunst gegenüber, die seit Jahrhunderten besteht und sich auch nicht abgebaut hat. Daran liegt das eher. Und das Konkurrenzmilieu, jeder gegen jeden, das haben wir ja in der gesamten Breite der Gesellschaft, findet sich das ja überall. Das finden Sie im Krankenhaus, im Architekturbüro und sogar, glaube ich, bei Paketzustellern. Also das ist furchtbar.
Ja, wo Pflege... Sonderzahlungen versprochen wurden, die jetzt auch nicht überall ankommen. Auch das noch ein wichtiges Thema. Aber wir wollen über Ihren Beruf sprechen. Und Sie waren 5 Jahre an der Berliner Volksbühne. Der Gedanke, boah, jetzt muss ich auf der Bühne stehen und arbeiten, während andere Feierabend haben, kam der je bei Ihnen auf?
Nee, also ich war eine kurze Zeit mal festangestellt am Theater. Und da hatte ich sehr viele Vorstellungen und sehr wenig Bezahlung. Aber das war eben das damals berühmteste Theater der Welt, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
Da waren Sie 5 Jahre?
Genau, wurde dann gefeuert und bin danach, und danach habe ich eigentlich nur noch versucht, das zu machen, was mir entspricht. Genau.
Und was war der Grund fürs Feuern? Das klingt nach einer spannenden
Geschichte.
Ich habe
mehr Geld verlangt, weil ich so viele Vorstellungen hatte. Und es gab damals einen Geschäftsführer, Michael Rabe. Der hatte sich, glaube ich, eine neue Bulltaub-Küche geholt. Man muss wissen, die Volksbühne gilt und galt so als linkes Theater. Warum sollte man sich da keine Bulltaub-Küche? Aber ich habe ihm dann damals gesagt, okay, wegen Leuten wie mir gehen die Leute ins Theater. Ich war noch jung. Und nicht wegen Geschäftsführern mit Bulltaub-Küchen. Und dann hat er mir einfach bewiesen,
dass er am längeren Hebel sitzt.
Und es hat auch nicht so viele interessiert damals. Das war für mich eine schmerzhafte Erfahrung, wo man merkte, ja gut, die Solidarität und das war alles nicht so besonders ausgeprägt. Und danach habe ich tatsächlich mich um mich gekümmert.
Und wie viel, das spricht ja auch für einen gewissen, für eine Meinung, auch für einen Eigensinn. Und wie viel anders sein auf der Bühne ist okay? Da gibt's ja wahrscheinlich auch immer Grenzen, die man ausloten muss.
Wie meinen Sie anders sein?
Naja, einen eigenen Charakter zu haben und zu sagen, na, ich mach das eher so, wie ich denke.
Ich mach nur das, was ich möchte.
Also, aber Sie sind ja auch Dienstleister.
Also Sie versuchen jetzt Antworten rauszulocken. Also ich bin beim Film schon eher, aber auch nur beschränkt. Aber im Theater bin ich überhaupt gar kein Dienstleister. Höchstens dem Publikum gegenüber, zu dem ich eine Verbindung dann aufbaue. Aber ich selber spreche und mache nur, was ich möchte. Also ich schreibe die ja auch mit. Ich mache die Stücke ja so zusammen mit
René Polisch
zum Beispiel.
Genau, waren Sie gerade Co-Regisseur?
Wir machen das immer zusammen alles sozusagen. Und genau, werde auch an der Volksbühne auch eher Mise en Scène, würde ich das nennen, Regie, ich mag diesen Ausdruck nicht so. Also ich selber möchte niemandem so richtig was sagen und möchte aber auch nichts gesagt bekommen.
Und haben Sie dennoch eine Mission auf der Bühne? Denn ich vermute, Sie wollen ja etwas erreichen mit Ihren Stücken.
Ja, wahrscheinlich haben Sie was gelesen. Was heißt erreichen? Also
ich frage ganz vorbehaltlos.
Also in dieser monadischen Existenz sozusagen, alle sind so in der Stadt und gucken sich an, wer einen neuen Rucksack hat oder einen Dutt da oder dies und das. Dann ist es doch so, dass so ein Abend in einem Theater das ist selten der Fall, aber kann, wenn es Gegenwartstheater ist, doch zu einer Art Gemeinschaft führen für den Moment. Und zwar überbrückend die Einsamkeit, die jeder mit sich herumschleppen muss, zwangsläufig, insbesondere in Städten, aber natürlich auch auf dem Land. Und das schafft dann Theater, und damit meine ich aber auch mich. Also ich selber merke dann schon, dass es doch mehr Verbindungslinien gibt zu Menschen, als man denkt, wenn man in der U-Bahn sitzt oder so. Da merkt man doch, dass man doch mehr, dass doch etwas Verbindendes zwischen Menschen gibt. Und das spürt man, und das ist der richtige Ausdruck, spürt man im Theater.
Als die Anfrage kam, für den Frankentatort dort den Hauptkommissar zu spielen, wie lange haben Sie gezögert?
Wie lange genau, weiß ich nicht. Ich habe schon nachgedacht darüber, weil es ja verschiedene Dinge zu bedenken gibt dabei und ich immer gute Angebote hatte grundsätzlich. Also es war jetzt nicht so, dass ich... Also ich habe dann schon abgewogen, was sind die Vorteile, Nachteile, wer ist meine Partnerin? Also Dagmar Mantel, das passt auch sehr gut. Wie sind die Regieideen, dass Max Ferberböck die ersten Filme gemacht hat oder jetzt auch wieder, das war ausschlaggebend. Auch meine Beziehung zu Stefanie Heckner, der Redakteurin, die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist, wo man auch ein anderes Gegenüber hat. Also das alles musste ich mich gegenüberstellen und anschauen und so. Und dann spielt auch eine Rolle, dass es nicht so viele Filme im Jahr sind, so dass ich noch verschiedene andere Dinge machen kann und auch nicht dieses Wort festgelegt bin, sozusagen.
Die Schublade, die
dann
aufgeht.
Genau, sondern dass ein besonderer Teil meiner Arbeit ist, aber auch einfach ein Teil und nicht das dominiert. Das wollte ich eben nicht.
Und finanzielle Sorgen sind aber damit doch wahrscheinlich wie weggeblasen, wenn so ein Angebot kommt.
Naja, so viel verdient man in Deutschland jetzt auch. Man verdient schon sehr gut. Also wenn man es so jetzt, womit kommt drauf an, womit man es vergleicht. Wenn ich es mit Hollywood vergleiche oder in den USA, ist es nicht zu vergleichen. Aber wenn ich es mit einem normalen Beruf, ist es doch eigentlich sehr, sehr gut bezahlt, zumal es viele Berufe in der Gesellschaft gibt, die deutlich höher bezahlt werden sollten. So gesehen sind Schauspieler im Fernsehen, Tennisspieler und Fußballspieler deutlich überbezahlt und andere deutlich unterbezahlt. Also so. Nee, finanzielle Sorgen habe ich nicht. Nein.
Und ist das so im Fernsehbusiness der Ritterschlag, wenn man dann angefragt wird als Tatortkommissar?
Es wird so gesehen, es gibt ja jetzt sehr viele Teams, ich weiß gar nicht, ob das, ich würde da auch immer noch große Unterschiede machen, was ist da für, also es ist, ich denke ja nicht in so Formatgedanken, es ist zwar der Tatort, aber für mich sind das doch eigenständige Filme, ehrlich gesagt, in unserer Reihe. Aber ich denke schon, dass das was Besonderes ist, das merke ich auch in der Wahrnehmung, es ist so ähnlich wie ein öffentliches Amt, so ungefähr, also man ist irgendwie, nicht Minister, aber irgendwie so doch irgend sowas wie Abgeordneter der Fernsehunterhaltung oder Minister. Manchmal denkt man so, also es ist so ein Schritt ins Seriöse sozusagen. Das gefällt mir aber auch sehr gut, ja.
Und Sie vertreten jetzt Franken in dieser Reihe. Sie sind in Hamburg groß geworden. Was macht das mit Ihnen, jetzt Franken zu vertreten? Haben Sie da plötzlich eine andere Beziehung auch zu Nürnberg?
Naja, es ist ja so angedacht, dass ich in der Rolle des Felix, ich komme ja auch aus Norddeutschland in der Rolle und bin sozusagen, habe den Blick von außen da. Und den habe ich ja privat, also als Fabian Hinrichs auch dann auf die Region und auf die Wesenszüge und die kulturellen Eigenarten der Leute da und auch die Topografien der Landschaften und so weiter. Also habe ich, deckt sich das, so ist der Felix Voss ja auch, er kommt von außen und ist mit den Franken sozusagen konfrontiert. Und das aber auf nicht eine billige Schenkelklopfart, sondern ja, ich glaube, ganz fein und ganz, ganz warmherzig ist das da.
Es gab sehr gute Noten für Ihre Inszenierung am Friedrichstadtpalast in Berlin.
Schön, dass das Lied das immer so ausdüdelt, ne?
Der Bäckermann. sollen wir es nochmal ausspielen?
Nein, das düdelt immer so aus.
Wir können sie auch quälen in voller Länge.
Das ist ja auch der Sinn des Liedes, glaube ich, ne? Jemand backt Brot. Gleichförmig. Nee, ich back kein Brot.
Also dann zurück zur Inszenierung am Friedrichstadtpalast in Berlin. Trotzdem musste man erstmal hinweisen, dass das keine Revue ist, wie im gewohnten Palaststil, sondern zeitgenössisches Sprechtheater, gar nicht so einfach auszusprechen. Und was passiert denn bei Glauben an die Möglichkeit auf der Bühne? Können Sie das zusammenfassen?
Ich würde das eher wie, also ich mag nicht so Dinge erklären, weil das, darum geht es ja gerade, das ist das nicht, es
zu erspüren auf der Bühne.
Genau, wenn man es erklären soll und begründen, was, es ist halt auch absichtslos entstanden. Wir haben zum Beispiel ein Stück mal gemacht, zwei, drei Stücke, eins hieß Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang, und das andere hieß Kill Your Darlings, und ich weiß sogar, dass darüber Doktorarbeiten geschrieben wurden und ich habe die auch gelesen. Und da stimmt auch alles drin, aber als wir das gemacht haben, ist es doch etwas eher, was einer, ohne das zu mystifizieren, aber es ist doch etwas, dass wir dem Unbestimmbaren sozusagen Raum gegeben haben und etwas gespürt haben, oder es ist aus unserer Verbindung heraus entstanden und eben absichtslos. Das heißt nicht, dass wir keinen Hintergrund haben und uns damit nicht beschäftigen. Aber die Dinge, ich könnte jetzt irgendwelche Themen sozusagen ausflaggen, die kommen davor. Wir haben ja auch, es ist eher wie ein langes Gedicht. Aber natürlich könnte ich jetzt dies und das sagen.
Und jeder interpretiert
und das auch in einen soziokulturellen Zusammenhang bringen. Und auch das würde stimmen. Aber bitte verstehen Sie, ich möchte das überhaupt nicht, weil es etwas ist, also ich habe das öfter mal gesagt, einer meiner Lieblingsausdrücke kommt von Kant, und das ist Gefühlsgedanken. Man hat Gedanken, das sind auch ganz klare, präzise Gedanken. Es ist ein sehr präzises Stück, auch gedanklich. Eben wie ein Gedicht auch präzise ist. Es ist also nicht nur Gesang, was man Lyrikern immer vorgeworfen hat, die singen nur, aber können nicht denken. So ist es nicht. Es ist sozusagen im Brechtschen Sinne sozusagen präzise, aber es ist eben doch voller Gefühl und voller Atmosphäre und voller Nichtsprachlichem und nicht etwas, was man eben nicht sagen kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, es geht um die Folgen der Individualisierung in der Moderne, in der Großstadt oder so. Das ist furchtbar, das trifft es einfach nicht. Es stimmt, aber irgendwie stimmt es auch nicht. Ich will jetzt auch nicht so auf besonders machen, sondern es ist, man muss es halt wie ein Konzert, man muss es sehen und im Raum sehen, auch nicht streamen oder so. Man muss das einfach dabei sein und da kann man immer noch sagen, das ist nichts für mich oder so. Aber das ist eben ein physisches Erlebnis.
Es geht um die Erfahrung zu machen. Und vielleicht nähern wir uns ja so der Frage, der großen philosophischen Frage, was kann denn überhaupt Theater? Darüber wollten wir auch noch sprechen. Haben Sie je eine Antwort darauf gefunden?
Ja, was heißt die Antwort? Es ist sozusagen eine, man könnte auch sagen, was kann das Leben? Also es ist sozusagen man kann sagen, es ist ein Kultus, es ist mehrere Menschen in einem Raum und es ist, sage ich dann öfter mal, ein kultischer Raum, in dem eben der Alltag erschüttert wird. Also das, was wir als Normalität begreifen, als Ordnung begreifen, dass sozusagen Chaos in die Ordnung, in die vermeintliche Ordnung gebracht wird. Und eine andere Wirklichkeit, eine theatrale Wirklichkeit entsteht, die keine falsche Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit in der U-Bahn oder im Büro ist die richtige Wirklichkeit. Auch diese Wirklichkeit ist konstruiert. Es macht sozusagen auch die Konstruktion von Wirklichkeit deutlich. Das schafft vielleicht Theater auch. Und man spürt wieder Gemeinschaft anders. Man spürt sich, man spürt den Raum. Und eben wie bei Gedichten, denkt man dennoch, also man hat ganz klare, präzise Inhalte, die einem aber nicht in Aufsatzform vermittelt werden, sondern auch durch Nichtsprachlichkeit begreift man etwas. Im Film hat man das manchmal, in Hollywood-Filmen gibt es da manchmal diese Läuterung der Helden. Die gucken dann ins Meer und auf einmal fliegt eine Möwe vorbei und auf einmal weiß er, er muss sein Leben ändern. Und ganz pathetisch gesprochen, kann im besten Fall, im seltenen Fall, kann das vielleicht die Bühne oder die Kunst kann das. Wenn Theater Kunst ist, dann kann sie eben das nicht Läuterung herbeiführen oder Katharsis, aber dann kann sie sozusagen durch Nichtsprachliches, durch Spürbares eine gedankliche Veränderung herbeiführen.
Fabian Hinrichs, vielen bekannt als Felix Voss, Hauptkommissar Felix Voss aus dem Franken-Tatort. Sie sind selten in Talkshows oder anderen Sendungen zu Gast und suchen sich die Sendungen ganz besonders raus. Sie haben in Sachen Gesprächskultur da nämlich auch Veränderungen ausgemacht, wenn Sie auf Sendungen früher und heute gucken. Nämlich, was macht das aus?
Ja, also ich... ein Teil meines Berufs ist ja, dass ich dann in Hotels öfter bin. Und wenn ich dann mal melancholisch Fernseh schaue oder so nachts, was ich ja, wenn ich zu Hause bin, nie mache, dann gucke ich auch alte, sind da manchmal alte Talksendungen oder so. Oder ich gucke bei YouTube, wenn mich irgendjemand interessiert. Ich habe festgestellt, wenn jemand gestorben ist oder so weiter, dann schaue ich nochmal nach, Gespräche nach oder so. Und da ist mir aufgefallen, dass die Leute viel langsamer sprechen, sowohl die Moderatoren als auch die Gäste, und es einfach grundsätzlich mehr Zeit gab. Das ist jetzt kein sentimental nostalgischer, soll es nicht sein, aber wahrscheinlich ist es doch nostalgisch sentimental, weil mir entspricht das auch eher. Es gab halt auch mehr, das haben Sie mir dann erzählt, mehr Äs und mehr und mehr Denkbewegungen waren zu verfolgen. Und
das stellen wir gerade fest. Wir haben uns gerade kurz vorher darüber unterhalten und haben gesagt, häufig sind Sendungen ja aufgezeichnet und dann wird zum Beispiel so ein kleines Ä rausgeschnitten und in der Wahrnehmung ist es dann so, ja, da sprechen Menschen druckreif. Aber eigentlich haben wir alle natürlich unsere Äs und eine gewisse Langsamkeit und dadurch wird eine verfälschte Wirklichkeit abgebildet.
Ja, das ist interessant, dieser Zug zum vermeintlichen Ideal hin, so wie alle Autos mittlerweile gleich aussehen, sollen wahrscheinlich auch die Gespräche gleichförmig sein, damit sie, ich habe jetzt auch über Spotify einen Bericht gehört, dass bestimmte Künstler da nicht in diesen Algorithmen so auftauchen, weil die sind nicht zu hintergrundmusikartig genug. Das heißt, alles muss dahin fließen oder vieles muss dahin fließen, nicht stören, nicht einem was abverlangen, und eben Gespräche wahrscheinlich auch nicht. Also, dass man irgendwie mitgehen muss mit dem Gespräch, sondern dass es einfach so im Hintergrund plätschert. Man kann dabei irgendwie den Stuhlgang machen und so. Also alles so und das.
Was schade ist, denn ein gewisses Aufrütteln und dann wach sein und auch darüber zu diskutieren, ist ja ganz hilfreich. Ich weiß nicht, wie Sie in Ihren Arbeiten vorgehen, wenn Sie auf beispielsweise ein Drehbuch gucken.
Ja, ist einfach es dann bei etwas. Mit etwas sein, bei etwas sein, egal was es eigentlich ist, das ist ja dann das einzige Werkzeug gegen den Verfall und gegen die Zeit, gegen den Tod. Weil wenn alles so einfach gleichförmig dahin plätschert, ist der Tod schnell da. Ne?
Und wie ist es bei einem Drehbuch, ist es, wenn Sie das lesen, ist es eine Bauchentscheidung oder eine Kopfentscheidung, ob Sie es machen?
Das ist erstmal... Es ist wahrscheinlich auch natürlich also die Ratio ist ja da nicht ausgeschaltet, wenn man es liest. Ne? Also das ist ja alles sozusagen das Hinterland, was man im Laufe der Jahre sich, da spielt ja alles Mögliche eine Rolle. Aber erstmal ist es die Sprache, wie spricht diese Rolle, wie ist die, wie sind die Situationen. Einer meiner Lieblingssätze ist auch von Brecht, die Situationen sind die Mütter der Menschen. Das heißt, wie sind die Situationen der Charaktere in diesem Drehbuch? Ist das irgendwie interessant? Das ist einfach erstmal ein erster Eindruck, fast wie wenn man ein Sofa aussucht. Also mag ich dieses Sofa? Dann kann ich später darüber nachdenken, was mich stört. Ach, es hat so stelzige Füße oder so. Aber erstmal merkt man, nee, das möchte ich nicht. Oder das finde ich, da würde ich mich gerne raufsetzen. Und nichts anderes ist das. Es ist ein erster Eindruck und auch ein Vertrauen darauf.
Sie kommen aus einer Familie, in der es viele Polizisten gibt. Ihr Vater, Ihr Bruder, Ihr Großvater. Für Sie wäre der Weg ja theoretisch auch vorgezeichnet gewesen. Was hat Sie eigentlich auf die Bühne gebracht?
Naja, also ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich ablöst vom Elternhaus und das habe ich dann auch getan, auch wenn ich jetzt natürlich dann manchmal ein Fernsehkommissar spiele, aber ich drehe ja auch viele andere Filme, das ist auch für mich völlig in Ordnung. Einige Gründe könnte ich nennen, die sind mir aber zu intim, weil natürlich auch die Schauspielerei oder jegliche künstlerische Ausdruck immer aus dem Leiden kommt, sozusagen, ohne dass, also immer aus etwas Schmerzhaften, sozusagen.
Ne?
Aber sozusagen bruchfeste Menschen mit betongute Laune würden jetzt, denke ich, nicht Schauspieler werden oder ich glaube, selbst Schlagersänger haben, wie man bei Roy Black ja weiß, oder vielleicht sogar gerade Schlagersänger haben dunkle Stunden. Und darüber möchte ich jetzt nicht so gern sprechen, aber vielleicht auch einfach, weil ich, die andere Seite ist vielleicht, was man aus dem Rock'n'Roll kennt, wo man denkt, ich wollte einfach keinen sogenannten 9-to-5-Job, obwohl Routinen natürlich auch was Gutes für sich haben können. Das konnte ich damals aber noch nicht so sehen. Damals wollte ich möglichst wenig Routine und musste irgendwie was anderes machen als in einem Büro sitzen. Ich habe Jura studiert und in der Uni, das kam mir so oft so erloschen vor. Nicht, dass es immer so ist, aber damals war das eben so. Ich bin in die Seminare reingegangen oder eben in die Kanzlei und irgendwie war das so leblos. Vielleicht war auch eine eigene Leblosigkeit mit dabei, aber es war eben auch dennoch auch leblos. Und das wollte ich nicht. Und hab dann zumindest, war das der Weg, der mir ein Freund wollte Schauspieler werden, hat mich damit angemeldet. Ich bin dann irgendwie Schauspieler geworden. Ich bin dann so rein, wie das eben so ist. Ich bin da so rein, irgendwo, es gibt ja nur diese Gefäße, es gibt diese Berufe und so, da ich bin eben in dieses Gefäß so reingerutscht.
Und dieses Reinrutschen, war das vielleicht auch mit einer gewissen Unbedarftheit verbunden, weil Sie gerade auch sagten, ja, ein Freund wollte eigentlich Schauspieler werden, der hat Sie mit angemeldet zum Vorsprechen und Sie wurden dann genommen.
Ja, so war das. Ich hab im Gymnasium habe ich dann in so einer Laientheatergruppe war ich und da meinten immer alle, ich hätte Talent, ich sollte unbedingt Schauspieler werden. Das kam für mich gar nicht in Frage. Das war für mich eigentlich gar kein Beruf. Alles zielte auf eine bürgerliche Existenz ab oder so. Und Früher wurden ja Schauspieler noch an Uferböschungen verscharrt oder so, vor ein paar hundert Jahren. Also das alles ist dann ja sozusagen in der kulturellen Matrix bei uns noch drin und bei mir dann vielleicht auch. Und ich bin das dann geworden und ich muss sagen, die Schauspielschulzeit, das klingt jetzt nicht besonders cool, war dann doch toll. Man in Jogginghose ist man die ganze, man hat Stimmübungen gemacht, Entspannungsübungen, hat sich mit Rollen, hat dann, also es war also ich könnte das heute alles gar nicht mehr machen, was wir da gemacht haben, aber es war irgendwie wie eine Befreiung aus diesen bürgerlichen Zusammenhängen. Das hat mir gut getan.
Dann herzlichen Dank für diese Einblicke heute Vormittag, Fabian Hinrichs.
Ja, alles Gute. Ich habe zu danken. Danke fürs schöne Gespräch.
Eins gehört.